Ich möchte heute aus dem ersten Brief des Apostel Paulus an die Thessalonicher, im ersten Kapitel, die Verse 2 bis 8. 1. Thessalonicher, Kapitel 1, die Verse 2 bis 8 lesen. Das ist der Briefeingang. Im ersten Vers stellt Paulus dar, wer spricht. Er schreibt diesen Brief nicht allein, sondern mit ihm zusammen ist auch Silvanus und Timotheus Verfasser dieses Briefes. Deswegen schreibt er immer in Wir-Form. Also es heißt hier, wir danken Gott alle Zeit für euch alle, indem wir euch erwähnen in unseren Gebeten und unablässig vor unserem Gott und Vater an euer Werk des Glaubens gedenken und die Bemühung der Liebe und das Ausharren in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus. Und wir kennen von Gott, geliebte Brüder, eure Auserwählung. Denn unser Evangelium erging an euch, nicht im Wort allein, sondern auch in Kraft und im Heiligen Geist und in großer Gewissheit. Ihr wisst ja, also was für Leute wir um euretwillen unter euch auftraten. Und ihr seid unsere Nachahmer geworden und die des Herrn, indem ihr das Wort in viel Bedrängnis mit Freude des Heiligen Geistes aufgenommen habt, so dass ihr allen Gläubigen in Mazedonien und in Achaia zu Vorbildern geworden seid. Denn von euch aus ist das Wort des Herrn erschollen, nicht allein in Mazedonien und in Achaia, sondern an jeden Ort ist euer Glaube an Gott hinausgedrungen, so dass wir nicht nötig haben, etwas zu sagen. Ihr Lieben, es ist dieses Wort der Anfang eines Briefes, den Paulus an die Gemeinde in Salonike, also in Thessalonich, schreibt. Es ist wahrscheinlich sein erster Brief, der erste Brief, den er überhaupt geschrieben hat. Und diese Einleitung, die er hier schreibt, die dann noch ein bisschen weitergeht, ist die längste von allen Briefen. Ist die ausführlichste Einleitung. Und wenn man diese Worte liest, vor allem vom Anfang her, dann springt einem geradezu ins Gesicht ein Thema, das er hier aufgreift und breit ausführt. Das ist das Thema Dankbarkeit. Das ist mein Thema. Dankbarkeit. Und er drückt diese Dankbarkeit aus, hier im Zusammenhang mit diesem Brief, in erster Linie im Sinne der Dankbarkeit für die Gemeinde. Ihr Lieben, am Anfang unseres Arbeitsjahres wäre das eine wunderbare Herausforderung, wenn wir uns von Gott durch seinen Heiligen Geist hineinführen lassen in eine immer tiefere Dankbarkeit für die Gemeinde. Für unsere Gemeinde, das gilt für jede Gemeinde. Aber wir sind ja jetzt hier in der Ichthys-Gemeinde. Die Dankbarkeit für Gemeinde ist ein Grundelement christlichen Glaubens. Das geht natürlich jetzt über die Gemeinde hinaus, die Dankbarkeit für die Gemeinde, sondern es ist insgesamt ein Thema. Aber es ist hier ausgesprochen besonders im Zusammenhang mit Gemeinde. Das wäre doch eine Herausforderung, wenn wir eins sind darin, in dieser Art von Dankbarkeit, die Paulus hier ausspricht für die Gemeinde in Thessalonich. Dass eine Dankbarkeit in jedem Einzelnen von uns für das, was Gott in dieser Gemeinde getan hat, wie Gott diese Gemeinde gebraucht hat und wie er sie noch gebrauchen wird, dass das das Fundament unseres Lebens in der Gemeinde ist. Ihr Lieben, er schreibt hier, er fängt so an, dass er sagt, wir können auch immer ich sagen, es ist halt, weil er auch den Silvanus und den Timotheus mit einschließt, hier, er sagt, wir danken Gott alle Zeit. Ihr Lieben, mit diesem Wort alle Zeit, oder man kann es auch übersetzen, unablässig, mit diesem Wort alle Zeit bringt er zwei Dinge zum Ausdruck. Das eine ist zunächst einmal, diese Dankbarkeit ist eine tief sitzende Grundhaltung in seinem Herzen. Dankbarkeit ist auf der einen Seite eine Grundhaltung und auf der anderen Seite etwas, was man äußert. Aber zunächst einmal, wenn es keine Grundhaltung gibt, dann äußert man auch wenig. Die Grundhaltung, das Fundament, das sozusagen das Herz erfüllt ist von dieser Dankbarkeit, das ist entscheidend. Er versteht Dankbarkeit und das Danken nicht als eine Aktion nur, die man halt hier und da setzt, wenn es einen Grund zur Dankbarkeit gibt. Wenn man also irgendwas erlebt hat mit dem Herrn für sich selber oder auch in der Gemeinde und dann zu gewissen Situationen, wo das halt dann auch Sinn macht oder einem am Herzen ist, dankt man. Dankbarkeit ist zunächst einmal nicht eine Aktion, sondern es ist eine Grundhaltung. Ich vergleiche es einfach mit einem breiten, tiefen Strom, der ständig durch unser Herz fließt. Alle Zeit hat zwei Bedeutungen. Alle Zeit hat zunächst einmal die Bedeutung ununterbrochen. Aber ununterbrochen meint in diesem Zusammenhang eine Grundhaltung. Das kann ununterbrochen in uns sein. Das kann etwas sein, was ständig durch unser Herz hindurch fließt. Eine tiefe Dankbarkeit, ein Grundton, der sozusagen immer da ist und der sozusagen auch unser Herz in jeder Weise und immer wieder vorhanden ist. Und wenn dieser Grundton vorhanden ist, dann spiegelt sich das auch wieder in unserem Gebetsleben. Ihr Lieben, wenn in unserem Gebetsleben der Dank für vieles, was der Herr gemacht hat, aber auch für die Gemeinde, wenn der nicht vorkommt in unseren Gebeten, dann ist unser Herz auch nicht erfüllt. Was am allermeisten in unserem Herzen vorhanden ist, das drückt sich in unseren Gebeten aus. Ihr Lieben, die Gebete sind ein Spiegel für unser Herz. Wenn wir mal unsere Gebete ein bisschen versuchen zu analysieren, was da so das meiste in unseren Gebeten ist, dann spiegelt das unser Herz wieder. Wenn der Grundton der Dankbarkeit in unserem Herzen da ist, dann wird das herausfließen wie ein Strom. Das ist nicht etwas, was wir uns überlegen müssen. Ja, jetzt sollten wir wieder einmal danken. Sondern dann fließt das in unser Gebet hinein, so wie auch Anbetung. Wenn Anbetung in unserem Herzen ist, dann fließt das in unsere Gebete hinein. Das ist das nicht etwas, was wir uns überlegen müssen. Jetzt sollten wir wieder einmal. Und Anbetung und Dankbarkeit sind Geschwister, die gehören zusammen. Und Dankbarkeit ist etwas, was sozusagen auch den Ton ausmacht. Und ihr Lieben, wenn unser Herz erfüllt ist, in erster Linie von Sorgen, dann fließt das sofort in unsere Gebete. Dann merken wir, wie unsere Gebete ständig erfüllt sind von Sorgen. Dass wir über unsere Sorgen reden. Wenn unser Herz erfüllt ist von Unzufriedenheit, dann drückt sich das aus und sagt, Herr, bitte mach das und verändere das. Ich bin so unzufrieden. Wir sagen zwar nicht unzufrieden, aber in unseren Gebeten äußern wir unsere Unzufriedenheit. Wenn unser Herz voll ist von Anklage, dann äußert sich das in unseren Gebeten. Also die Gebete sind ein Spiegel für das, was im Herzen vorhanden ist. Sie sind wirklich ein Spiegel dafür, wie sehr wir von dieser Dankbarkeit erfüllt sind wie ein Strom, der ständig fließt. Dankbarkeit ist, oder das Danken, wenn es dann ausgedrückt wird im Gebet, ist auch eine Möglichkeit, eine besondere Möglichkeit, wie wir unsere Nähe zu Gott leben. Ihr Lieben, viele Christen haben wirklich oft diese Schwierigkeit, dass sie sagen, ich fühle Jesus nicht so nahe. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Was soll ich tun, damit ich möchte so gerne in einer innigen, nahen Verhältnis sein. Ihr Lieben, wenn wir anfangen, alle Zeit zu danken, dann sind wir dem Herzen Gottes ganz nahe. Ob wir das fühlen oder nicht, dann befinden wir uns in der Nähe Gottes. Die Dankbarkeit ist wie, wenn wir eintreten in diese Gegenwart Gottes. Ihr Lieben, von daher ist es nicht eine Frage der Gefühle, ob wir jetzt gerade ein besonderes Gefühl haben, dass wir Gott nahe sind, sondern es ist eine Gewissheit. Wenn unser Herz gestimmt ist auf diesen Ton der Dankbarkeit und dieser Ton durch unser ganzes Leben fließt, dann wissen wir sozusagen auch, dass wir ihm nahe sind, weil das berührt sein Herz, wenn wir in dieser Dankbarkeit leben. Und ihr Lieben, wenn wir jetzt davon reden, dass Paulus hier sagt, wir danken Gott alle Zeit. Er sagt das ja auch in anderen Zusammenhängen. Dankt dem Herrn alle Zeit. Oder er sagt es in allen Dingen. Dieses Wort alle Zeit, das hat eben zwei Bedeutungen und wir müssen das gut unterscheiden. Die eine Bedeutung ist ununterbrochen und das kann man nur über eine Haltung sagen. Eine Grundhaltung, die unser ganzes Leben durchzieht, die ist ununterbrochen sozusagen. Die soll auch ohne Unterbrochung da sein. Aber wenn wir jetzt an Danken im Sinne von Gebet denken, dann heißt das nicht, dass wir ununterbrochen reden von früh bis spät und wenn es möglich ist in der Nacht und immer danken. Das ist nicht gemeint. Sondern die zweite Bedeutung von alle Zeit heißt zu jeder Zeit und zu jeder Gelegenheit. Danke dem Herrn alle Zeit oder betet alle Zeit oder freut euch alle Zeit, wie Paulus im ersten Thessalonicher Brief hat diese Bedeutung, dass wir verstehen, dass Paulus sagen will, es gibt keine Zeit, wo wir nicht dem Herrn danken können. Versteht ihr? Es gibt keine Zeit. Es gibt keine Zeit, es hängt nicht davon, ob die Zeiten gut sind, oder ob sie gerade schlecht sind. Wir können immer, alle Zeit, zu jeder Zeit, ob sie nun gut ist, die Zeit, oder schlecht ist, ob wir Sorgen haben oder Nöte haben, ob wir krank sind, ob wir traurig sind oder fröhlich sind, zu jeder Zeit sollen wir dem Herrn danken. Das ist gemeint. Und das wird sozusagen häufig aus unserem Leben herauskommen, wenn unser Herz auf dem Ton der Dankbarkeit gestimmt ist. Dann werden wir zu jeder Zeit. Und das heißt auch zu jeder Gelegenheit. Paulus will sagen, lass keine Gelegenheit aus, dem Herrn zu danken. Es gibt so viele Gelegenheiten, jeden Tag, an jedem Tag, dem Herrn zu danken. Nütze die Gelegenheiten aus, um dem Herrn zu danken. Lass keine Zeit, keine Gelegenheit aus. Denk daran, wie oft es Gelegenheiten gibt, dem Herrn zu danken. Verpasst diese Gelegenheiten nicht. Also das hat nichts zu tun damit, dass wir ununterbrochen beten, sondern dass wir zu jeder Zeit beten sollen, ob die Zeit gut ist oder schlecht ist. Und dass wir jede Gelegenheit nutzen sollen, sie nicht verpassen sollen, dem Herrn zu danken. Und genau dasselbe ist auch gemeint, im ersten Thessalonicher, musst du nicht aufschlagen, 1. Thessalonicher 5, Vers 16 und 17, da werden diese drei Dinge genannt. Betet unablässig, ohne alle Zeit. Freut euch alle Zeit. Und dann heißt es noch einmal, danket, seid dankbar. Und dann heißt es in allen Dingen, das erklärt das noch, zu jeder Gelegenheit, in allen Dingen. Er sagt nicht für alle Dinge. Wir müssen nicht für alle Dinge danken. Wenn der Feind uns irgendein Bein gestellt hat, dann sagen wir nicht, Herr, wir danken dir, dass der Feind uns jetzt ein Bein gestellt hat. Aber wenn er uns gestellt hat, dann können wir in dieser Situation danken, weil er ist der Sieger. Er ist immer der Sieger. Und deswegen können wir danken, auch in schwierigen Zeiten. Das heißt, alle Zeit, zu jeder Gelegenheit und zu jedem Zeitpunkt können wir danken. Und dann lesen wir weiter, dass Paulus schreibt, ich werde nicht alle 8 Verse durchgehen in meiner Predigt, sondern nur so grundsätzlich eine Linie ziehen im Zusammenhang mit der Dankbarkeit, wo dann Paulus sich konzentriert, worauf er sozusagen jetzt, wofür er betet. Und jetzt kommt die Gemeinde ins Spiel. Und er dankt sozusagen für alle in der Gemeinde und erwähnt dann noch konkrete Dinge. Aber lasst mich das einmal sagen. Zuerst einmal, was der Paulus hier ganz besonders in seinem Herzen hat, und das drückt er auch immer wieder aus, er weiß und er weiß und er weiß, dass das, was die Gemeinde ausmacht, ist ein Werk Gottes. Kein Menschenwerk. Das, was die Gemeinde so macht, wie sie ist, ist ein Werk Gottes. Das, was sie ausmacht, ist ein Werk Gottes. Das ist das Allerwichtigste. Es ist nicht das besondere Werk von irgendwelchen Menschen, sondern es ist immer ein Wunder Gottes. Gott hat jede Gemeinde ins Leben gerufen. Er ist der Baumeister, er ist der Erzeuger sozusagen, der eine Gemeinde sozusagen zur Geburt bringt. Und er ist auch der, der die Gemeinde fruchtbar macht, dass durch sie Werke geschehen, Frucht herauskommt. Es ist immer er, und deswegen richtet er seinen Dank an Gott. Er schreibt nicht, liebe Thessalonicher, ich danke euch von ganzem Herzen, dass ihr so und so seid. Ich danke Gott. Er richtet seinen Dank an Gott. Und ihr Lieben, das ist eine Herausforderung. Das heißt, dass eine Gemeinde muss nicht perfekt sein, und keine Gemeinde ist perfekt. Die neutestamentlichen Gemeinden werden alle nicht perfekt. Paulus hat immer wieder auch auf Dinge angesprochen in seinen Briefen, die nicht okay waren in der Gemeinde. Das hat ihn aber nicht daran gehindert, zuerst am Anfang ausführlich dem Herrn zu danken. Ihr Lieben, das berührt mich. Und das möchte ich so gerne, für mein Leben noch viel mehr, jeden Tag für die Gemeinde zu danken. Für das Werk, das Gott getan hat in dieser Gemeinde. Das ist nicht selbstverständlich. Das ist ein Wunder. Für das, was er getan hat, wie er diese Gemeinde gegründet hat, wie er diese Gemeinde geführt hat, wie er in dieser Gemeinde Dinge hervorgebracht hat, dass die Menschen in dieser Gemeinde bereit waren, das aufzugreifen, was Gott tut, was er gesagt hat, was er an Verheißungen gegeben hat, und sie auch auszuführen. Nicht in Perfektion, um das geht's nicht. Aber es ist so viel, was wir danken können für die Gemeinde. Und ihr Lieben, wenn jeder Einzelne in der Gemeinde, und jetzt auch bezogen auf unsere Gemeinde, wenn jeder Einzelne alle Zeit Dank sagt für die Gemeinde, dann ist das etwas, was uns in der Einheit so zusammenschweißt, dass der Feind keine Chance hat, diese Einheit zu zerstören. Es ist die Dankbarkeit für die Gemeinde. Es ist die Dankbarkeit für das, was Gott getan hat und was er tun wird. Das ist die Ausrichtung, nicht die Unzulänglichkeiten der Gemeinde, nicht das, was nicht gut ist in der Gemeinde, das, wo Menschen versagt haben in der Gemeinde oder was auch immer, sondern es ist die Dankbarkeit für das, was Gott getan hat. Und ihr Lieben, das fände ich so eine ganz wunderbare Sache, wenn wir so hineingehen in dieses neue Schuljahr. Das ist ja auch immer wieder ein Arbeitsjahr für die Gemeinde, neues, was mit dem September beginnt, dass wir sagen, ja Herr, wir möchten so gerne, dass du unser Herz abstimmst auf diese Art von Dankbarkeit, die dir so viel Freude macht und die uns zusammenschweißt, wenn wir anfangen, füreinander dankbar zu sein, nicht ständig etwas auszusetzen an dem anderen, sondern füreinander dankbar, damit beginnen. Das macht Gott die Ehre und das schweißt auch die Gemeinde in einer ganz besonderen Weise zusammen. Und dann sagt Paulus, indem er, das ist auch eine wichtige Sache, ich will nur auf gewisse Dinge aufmerksam machen, er sagt, indem wir euch erwähnen, unseren Gebeten und unablässig vor unserem Gott und Vater an euer Werk des Glaubens gedenken. Und dann kommt noch alles weitere dazu. Was ich sagen will, ist Folgendes. Danken und Denken gehört zusammen. Das Danken kommt aus dem Denken. Ihr Lieben, wenn wir oberflächlich leben, dann verpassen wir sehr vieles im Sinne dessen, dass wir uns nicht mehr erinnern, was Gott getan hat. Paulus sagt, ich gedenke. Also ich denke nach über das, was Gott getan hat. Und ich kann sogar nennen. Ich nenne es, ich habe das beobachtet. Ich erinnere mich an das, was Gott getan hat. Und ich denke darüber nach, indem wir gedenken, an daran denken, was Gott unter euch getan hat. Ihr Lieben, das ist ein so großes, wunderbare Sache, dass wir auch herausgefordert sind, zu gedenken, was Gott getan hat. Dass wir zurückdenken bis an die Anfänge, dass wir zurückdenken an unsere Führungen, dass wir zurückdenken an die vielen Verheißungen, die er uns gegeben hat, an die zurückdenken, wie er diese Verheißungen schon angefangen hat zu erfüllen und für alle Bewahrungen und was auch immer. Ihr Lieben, wenn wir anfangen zu denken, dann danken wir. Ihr Lieben, das ist eben dann auch nicht so, dass wir sagen, Herr, danke für die Gemeinde, Schlusspunkt, aus. Paulus macht sich die Mühe, dieser Gemeinde zu sagen, woran er denkt, wenn er an sie denkt im Gebet. Und ich gedenke eurer. Und zwar sagt er dann eben hier vor allem drei Dinge, die er jetzt zum Ausdruck bringt. Er denkt eben nicht ganz allgemein, sondern er denkt ganz konkret, indem er sagt, ich gedenke an euer Werk des Glaubens, an eure Bemühung der Liebe und an euer Ausharren in der Hoffnung. Das klingt sehr allgemein, ist aber sehr konkret. Ist sehr konkret. Was er damit im Hintergrund meint, ist klar. Es ist offensichtlich geworden, dass die Gemeinde im Glauben, ich sag's genauer, im Glaubensgehorsam, in dem Gehorsam dem gegenüber, was Gott zur Gemeinde gesagt hat, gehandelt hat. Das ist das Werk des Glaubens. Nicht ein Werk, das womit man sich etwas verdienen kann bei Gott, sondern das ist die Frucht des Glaubens. Er konnte sehen, dass aus dieser Beziehung zu Jesus heraus, aus dieser Haltung zu ihm, aus diesem Glaubensgehorsam ihm gegenüber die Gemeinde gehandelt hat. Und dieses Werk, was da herausgekommen ist, das kann er sehen, das kann er beobachten. Ihr Lieben, ich glaube, wir können sehr dankbar sein für das viele, was der Herr getan hat durch den Glaubensgehorsam so vieler Einzelner in der Gemeinde und der ganzen Gemeinde, wo wir als ganze Gemeinde gefordert sind. Es geht nicht um Perfektion, sondern es geht darum, dass wir das wahrnehmen und sagen, Herr, wir sind so dankbar für den Glauben, den du schon freigesetzt hast. Und wo wir sehen können, wo du Frucht durch uns hindurch gebracht hast, indem Werke des Glaubens geschehen sind. Ihr Lieben, wir müssten anfangen, vielleicht mehr als bisher darüber nachzudenken, was in diesen 28 Jahren Gemeinde der Herr gewirkt hat. Das würde unser Herz wieder neu mit Dankbarkeit füllen und wir denken an das, was der Herr getan hat und drücken es aus in Dankbarkeit in konkreter Form. Und da fällt dem einen das ein, dem anderen das ein, aber das ist etwas, was der Paulus tut. Er denkt nach und er beobachtet und er macht das auch deutlich. Ihr Lieben, in dem Anfangswort von dem Wochenspruch, den der Fritz vorgelesen hat, lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Vergiss nicht. Das Gedenken heißt, ich vergesse nicht. Ich vergesse nicht das Gute, das der Herr getan hat, die Wunder, die er getan hat. Und ich nehme sie nicht als selbstverständlich, auch wenn schon 20 Jahre vergangen sind, sondern ich mache sie zu einem Gegenstand, dem Herrn zu danken. Jede Gelegenheit, wo mir das einfällt, wo ich daran denke, ich mache es zu einem Gebet und sage, danke Herr, du hast mich gerade daran wieder erinnert, an das, was du damals oder jemals getan hast. Und wenn das ständig passiert, bei jeder Gelegenheit, zu jeder Zeit, dann würde das sozusagen in unserem Herzen einen Grundton hervorbringen, der Gott so sehr Ehre macht. Und er sagt dann, ich danke auch dem Herrn, wenn ich an eure Bemühungen der Liebe, das ist so schön ausgedrückt. Also irgendwie muss der Paulus festgestellt haben, dass die Gemeinde in Thessalonik das Gebot Jesu, einander zu lieben, sehr ernst genommen hat. Sonst würde er es nicht erwähnen. Er hat das bemerkt, dass eine große geschwisterliche Liebe in dieser Gemeinde herrscht. Und dafür dankt er. Das ist überhaupt nicht selbstverständlich. Und ihr Lieben, wo wir das erlebt haben in uns, in unserer Gemeinde, wir wollen dem Herrn danken. Wiederum, da gibt es noch vieles zu tun. Das hat alles nichts damit zu tun, dass es noch viel, viel mehr gibt. Aber wir wollen dankbar sein für das, was wir schon erlebt haben und nicht immer nur jene Situationen vor Augen haben, wo wir vielleicht einmal gekränkt worden sind von irgendeinem Gemeindeglied. Und das überlagert dann alles andere. Wo wir gar nicht mehr wahrnehmen, wie sehr auch geschwisterliche Liebe da ist. Und auch Ausdruck verlieren. Wir nehmen es oft so selbstverständlich. Wir danken nicht. Paulus ist da anders. Und da ist er uns ein Vorbild. Und das Dritte, er dankt auch für das Ausharren in der Hoffnung. Ihr Lieben, das ist natürlich eine Sache, die in der ersten Gemeinde noch viel stärker war als bei uns, aber deswegen trotzdem notwendig ist, dass wir daran denken. Von Anfang an war diese Gemeinde verfolgt. Von Anfang an war sie bedroht. Er sagte auch, ich bin so dankbar, dass ihr das Wort des Herrn aufgenommen habt in eurer Bedrängnis. Mit Freude habt ihr es aufgenommen, aber in Bedrängnis. Das heißt, sie hatten Nachteile davon, sie hatten Verfolgung zu erleiden. Und es ist ganz egal, ob das jetzt eine äußere Verfolgung ist oder ob das einfach in unserem Fall vielleicht persönliche Notsituationen sind, die dazu angetan sind, dass wir wegrücken von Jesus. Dass wir anfangen, ihn anzuklagen oder dass wir sogar ganz von ihm abrücken. Und Paulus sagt, ich danke für euer Ausharren. Ich danke dem Herrn, dass ihr ausgeharrt habt, in was auch immer für Probleme ihr gekommen seid. Es gibt so viele Probleme, die dazu angetan sind, uns von Jesus weiter wegzurücken. Und er hat bemerkt, was es sie gekostet hat, auszuharren in der im Glauben sozusagen hier in ihrer Situation. Und ihr Lieben, ich möchte etwas noch besonders hervorheben, und das ist das Letzte, weil ich heute etwas kürzer sein möchte, weil wir heute am Nachmittag hier wegfahren. Er schreibt, ich denke oder ich erkenne eure Auserwählung, Vers 4. Und dann schreibt er einen ganzen zusammen. Aber das genügt jetzt einmal hier. Das ist der nächste Punkt. Und ich muss euch das sagen, das ist etwas, was, wenn ich das lese und wie ich das jetzt wieder gelesen habe, das ist etwas, was mich total berührt. Paulus denkt daran, dass die Gemeinde in Thessalonich, dass jeder Einzelne in der Gemeinde auserwählt ist. Das dürfen wir nicht so irgendwie überlesen. Er sagt, ihr seid Auserwählte. Was für eine Würde. Ihr Lieben, ich denke, es ist so wichtig, dass wir verstehen, dass jeder in der Gemeinde, der sein Leben Jesus gegeben hat, ein Auserwählter ist und eine hohe Würde hat. Vor Jesus. Und deswegen, weil du und du und du und ich ein Auserwählter bin, deswegen müssen wir uns auch so behandeln. Versteht ihr? Das ist, tastet nicht die Auserwählten Gottes an. Tastet nicht die Gesalbten Gottes an, wie es im Alten Testament steht. Da ist etwas. Wenn Jesus auserwählt hat, der hat eine Würde. Und diese Würde dürfen wir nicht antasten. Das heißt, dass auch in unserem Umgang miteinander wir sozusagen etwas wahrnehmen sollten, was wir vielleicht im Alltag nicht wahrnehmen. Wenn Paulus sagt, ich erkenne eure Auserwählung, ich denke an eure Auserwählung, dann macht er damit deutlich, dass er sozusagen von einem gewissen Blickwinkel die Gemeinde betrachtet. Er betrachtet sie nicht so sehr unter dem, was nicht funktioniert, sondern er betrachtet sie unter diesem Blickwinkel der Würde. Ihr seid Auserwählte. Ich denke daran. Und da steht über eurem Leben, ihr seid Auserwählte. Ihr Lieben, wir gehen noch weiter. So meint das ja auch hier. Ihr seid Auserwählte in Wiener Neustadt. Ihr seid die Auserwählten in Ternitz, in Glocknitz, in Bad Vöslau, in Preiskirchen, wo auch immer. Ihr seid die Auserwählten. Und ich glaube, dass Paulus auch so deutlich macht, ihr, die Gemeinde in Thessaloniki, ihr seid in Thessaloniki die Auserwählten. Wenn Paulus von Auserwählung spricht und von der Erwählung, dann sind dann immer drei Dinge damit verbunden. Die möchte ich ganz kurz sagen, weil es wichtig ist, dass wir verstehen, was damit gemeint ist. Mit Auserwählung heißt zunächst einmal, dass Jesus, dass Gott etwas Einzigartiges für uns getan hat, bevor wir uns zu ihm bekehrt haben. Die Auserwählung steht vor der Bekehrung. Das ist eindeutig bei Paulus. Gott hat in seiner unglaublichen Gnade und Liebe etwas schon getan für uns, bevor wir ihn überhaupt kannten. Und zwar das Entscheidende ist, wenn Jesus sein Leben hingibt in den Tod für uns, das ist das außer Einzigartige, was er getan hat, hat uns erkauft. Er hat der Welt Sünde getragen. Aber von Gott aus, ihr Lieben, ist das ganz sicher nicht so zu verstehen, dass er einfach für eine Masse von Menschheit gestorben ist, sondern für jeden Einzelnen. Ihr Lieben, wenn Gott weiß, wie viele Haare auf meinem Haupt sind, auf meinem Helmut, ja, und von eurem auch, wenn er jeden kennt, schon im Vorhinein, dann ist dieses Werk, das er getan hat, dieses einzigartige Werk im Tod Jesu, wo er die Sünden auf sich genommen hat, er hat ganz persönlich deine Sünde, meine Sünde aufs Kreuz genommen, nicht eine Masse von Sünden. Daraus wird natürlich eine Masse. Aber es ist etwas Zugesagtes. Du, für dich habe ich mein Leben gegeben. Und das macht auch dich einzigartig. Ihr Lieben, diese Einzigartigkeit, dass Gott mich für würdig erachtet, dass er für mich stirbt, das ist etwas Besonderes. Diese Einzigartigkeit geht nicht dadurch verloren, dass das ja für jeden Menschen grundsätzlich gilt. Er hat ja für jeden Menschen dieses Einzigartige getan. Aber ich muss es erkennen, dass es auch für mich ist. Für mich persönlich. Jesus hat mich erwählt, bevor es mich gab, dass ich gerettet werde. Das ist das eine. Erwählung kommt vor der Bekehrung. Und das Zweite ist, dass mit erwählt gemeint ist, erwählt ist dann jemand, wenn jemand zu diesem Wort der Erwählung, zu diesem Wort des Evangeliums, was Gott für mich getan hat, wenn dann ein Mensch zustimmt dieser Erwählung. Das gehört dazu, dass wir das Wort annehmen, dass es nicht nur verkündigt wird, sondern dass wir es einfach auch persönlich annehmen. Es wird nicht drüber gestreut über jeden, in dem Sinne, dass es ganz wurscht ist, wie ein Mensch darauf reagiert, er ist ein Auserwählter, so ist es nicht. Sondern zu der Auserwählung gehört dazu, dass ein Mensch es auch annimmt. Und darüber berichtet Paulus auch. Er sagt dann auch in den Versen später, wo er sagt, ihr habt das Wort angenommen, ich habe es euch verkündet. Nicht nur mit Worten allein, sondern auch in der Weise und der Kraft des Heiligen Geistes. Und ihr seid Menschen geworden, die so wie ich, sagt Paulus, meine Nachahmer geworden, indem ihr das Wort angenommen habt. Und wenn wir das Wort annehmen, dann treten wir bewusst in den Raum der Erwählung ein. Dann wird es persönlich gültig. das, was Gott schon vorher für mich getan hat, wird dann persönlich gültig, wenn ich eintrete. Und wenn ich es für mich persönlich in Anspruch nehme, dann kann ich sagen mit Freude, ich bin ein Erwählter. Und ihr Lieben, das sagt dann Paulus hier auch den Thessalonikern, ihr sagt, ihr seid von den Menschen, die in Thessaloniki wohnen und die das Evangelium gehört haben, die es angenommen haben. Und deswegen seid ihr die Erwählten. Und nun kommt ein drittes dazu. Es ist immer im Zusammenhang mit Erwählung dazugenommen das Wort Berufung. Aus der Erwählung kommt sofort eine Berufung. Weil Gott uns erwählt hat, hat er uns auch zu etwas berufen. Er hat uns berufen in einer ganz allgemeinen Weise, dass wir nun das Evangelium, also das, was Gott für uns getan hat, anderen Menschen weitergeben. Er hat uns aber auch speziell berufen zu gewissen Dingen entsprechend unserer Gaben und Fähigkeiten und so weiter. Und Paulus sagt das auch hier. Ihr habt das Wort angenommen, in den nächsten Versen müssen wir es aber nicht aufschlagen. Und ihr habt, und von euch ist das Wort erschollen, sagt er, ausgegangen, nicht nur in Thessaloniki, sondern in ganz Mazedonien und überall, so dass ihr ein Vorbild geworden seid für andere. Menschen haben gehört von euch und sie sind durch euch, viele von euch sind von ihnen sind durch euch zum Glauben gekommen. Da ist Frucht ausgegangen. Ihr habt diese Erwählung sozusagen verstanden auch als eine Berufung. Und ihr habt diese Berufung wahrgenommen, denn von euch ist das Wort ausgegangen. Das heißt, ihr seid auch ausgegangen in diese Gebiete. Ihr Lieben, von uns ist ein Wort ausgegangen von der Gemeinde an viele Orte. In vielen Orten unseres ganzen Gebietes ist das Evangelium erschollen, auch durch uns. Nicht nur durch uns, aber auch das ganze Südbahngebiet. Da sind nicht wir die Einzigen, aber das gilt ja jetzt für jede Gemeinde, aber auch für uns ist das Wort erschollen. In Neunkirchen, in Glocknitz, in Ternitz, überall. Und da ist Frucht entstanden. Und dafür dankt Paulus. Nicht, indem er den Leuten auf die Schulter klopft und sagt, ihr seid so gut. Sondern er hat es zugelassen, dass ihr das Wort angenommen habt, dass ihr es aufgenommen habt und dass es von euch aus weitergegangen ist, als Kanäle. Und das ist etwas absolut Dankenswertes für Paulus, dass er sagt, ich danke dem Herrn, dass er euch als Gemeinde nicht nur ins Leben gerufen hat, dass er nicht nur euer Herz geöffnet hat, dass ihr selber das Evangelium, das, was Gott schon vorher für euch getan hat, angenommen habt. Ich danke dafür, dass ihr Menschen geworden seid, die nun Nachahmer von mir geworden sind, nämlich dem Herrn nachzufolgen. Und ich danke dem Herrn für alle Frucht, die durch euren Glaubensgehorsam in die ganze Region südlich von Wien gegangen ist. Ich meine das ganz ehrlich. Nicht überheblich, weil wir sind nur eine Gemeinde von anderen. Aber auch diese Gemeinde hat Grund zu danken. Jesus hat einmal gesagt in Johannes 15, und damit fasst er das alles zusammen, was Paulus hier sagt. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Und dann geht's weiter. Und ich habe euch gesetzt, das heißt, ich habe euch dazu berufen, dass ihr Frucht bringt. Und eure Frucht bleibe. Ihr Lieben, wenn wir erkennen können, dass das auch durch unsere Gemeinde geschehen ist, haben wir alle Zeit Grund zum Danken. Und das ermutigt uns auch, dass wir in dem vorangehen, dass wir uns dem Herrn weiterhin und vielleicht noch mehr zur Verfügung stellen, dass er uns gebraucht als Gemeinde. Aber Paulus schätzt hier in einer besonderen Weise eben auch das, was Gemeinde in sich ist. Das ist nicht nur der Einzelne, sondern das ist auch die ganze Gemeinde, von der etwas ausgegangen ist. Dazu gehört jeder Einzelne, aber auch der Einzelne innerhalb eines Gebildes, nämlich des Leibes Christi als eine Gemeinde vor Ort. Paulus schätzt das. Und deswegen spricht er auch ganz konkret über die Gemeinde in Thessalonich. Er schreibt auch der Gemeinde in Philippi, er schreibt auch der Gemeinde in Galatien und er dankt auch dafür der Dinge an. Und er denkt nach, was ist denn das, was Gott durch unsere Gemeinde, also er denkt nicht nach, sondern wir denken nach, was Gott durch unsere Gemeinde hervorgebracht hat und was er noch hervorbringen möchte. Und es ist von größter Bedeutung, dass wir in dieser Art von Dankbarkeit hineinwachsen, dass wir, wie Paulus es sagt, wir danken alle Zeit, bei jeder Gelegenheit, an das, was der Herr an euch und durch euch getan hat. Ihr Lieben, wenn jeder Einzelne in der Gemeinde das tut, nicht nur hier und da mal, wenn es gerade einen Anlass gibt, weil wir ein Jubiläum feiern oder sonst irgendetwas, sondern alle Zeit in einer gewissen Weise. Jetzt nicht ununterbrochen, ihr wisst, was ich gemeint habe, sondern die Gelegenheiten nutzen, dass wir sagen, Herr, ich danke dir. Was wäre, wenn jeder, der beim Sonntagsgottesdienst bei der Türe hereinkommt, dankt. Herr, ich danke dir für diese Gemeinde. Nur so. Schon das allein wäre ein Wunder. Das würde uns vielleicht noch viel mehr öffnen für die Nähe des Herrn. Denn in dem Moment, wo wir danken, sind wir ihm nahe. Und seine Nähe kann sich auch ausbreiten. Amen. Herr Jesus, wir wollen dir danken. Wir wollen dir wirklich danken für das Wunder, das du auch unter uns getan hast. Herr, wir danken dir auch für die vielen anderen Gruppierungen und Gemeinden in diesem ganzen Gebiet, die du geschaffen hast, ins Leben gerufen hast. Wir danken dir für jede Gemeinde. Und Herr, wir danken dir auch für unsere Gemeinde. Und wir wollen nicht vergessen, was du Gutes an uns getan hast. Denn alles, was du an uns getan hast, dafür gehört die Ehre dir und nicht uns. Und Herr Jesus, wir wollen auch nicht vergessen, wo wir in unserem Weg mit dir versagt haben. Und du machst uns auch darauf aufmerksam, aber du schimpfst nicht mit uns. Du redest mit uns freundlich. Deine Güte ist es, die uns zur Buße führt. Herr, wo wir nicht im Glaubensgehorsam gehandelt haben oder wo wir die Gemeinde und die anderen Glaubensgeschwister nicht geschätzt haben. Herr, wir bitten dich da auch um Vergebung und bitten dich, dass du durch deinen Heiligen Geist den Grundton unseres Herzens mehr und mehr abstimmst auf diesen Ton der Dankbarkeit als ein ständiges Fundament unsere Beziehung zu dir. Wir wollen aus Dankbarkeit heraus leben. Wir wollen aus Dankbarkeit heraus danken und beten. Wir wollen aus Dankbarkeit heraus einander begegnen, miteinander dir dienen. Damit all das, was du dir vorgenommen hast, auch mit dieser Gemeinde mehr und mehr durchbrechen kann. Gepriesen sei dein Name. Amen.